Herzlich willkommen zum heutigen Off-the-Record-Podcast aus dem Haus der Wirtschaft hier in Pratteln. Wir sind im Multimedia-Studio von der IWF AG. Das Gast ist der David Bosshardt. Er ist Philosoph und Inhaber von Bosshardt und Partners. Wir reden heute über Ferien. Die Sommerferien stehen vor der Tür oder sie haben schon angefangen und viele verreisen auch. Warum hat der Mensch Sehnsucht nach Ferien? Warum braucht er überhaupt Ferien? Und was sind eigentlich überhaupt Ferien, David? Über das werden wir ein bisschen reden in den nächsten paar Minuten zusammen. Schön bist du hier. Mein Name ist Michael Köhn. Ferien, gehst du im Sommer weg?
Ja, danke Michael, schön wieder bei euch zu sein. Ja, natürlich gehe ich in die Ferien. Ich gehe zuerst auf Amerika, dann gehen wir in die Schweiz go Ferien machen. Und dann gehen wir nachher noch ins Ausland. Läuft immer viel, aber wir geniessen wirklich die Ferien und sagen, das Wichtigste ist, nicht zu viel reinpacken. Wenn wir heute schauen, wie machen die Leute Ferien, eigentlich wie das Abhocken von Böckli, wo wir vorher gemacht haben. Ich habe einen Kollegen, einen deutschen Unternehmer, du wirst lachen, da muss die ganze Familie, die drei Kinder, die Frau und er, die machen Checklisten, was sie alles sehen wollen, wenn sie wissen, wo sie hingehen. Und dann wird das abgearbeitet. Also im Prinzip übertragen dann eben viele Leute die Ferien vom Arbeitsalltag, oder, wo du wie mit der Checkliste alles durchgehst. Aber dann ist der Mindset wieder eigentlich nur, es geht um effiziente Zeitnutzung. Und ich glaube, der grosse Fehler, den man heute macht, bei den Ferien, man hat viel zu viel Auswahl. Bis man weiss, was man will, verbraucht man viel zu viel Zeit. Egal, ob individual- oder pauschalreisen. Und am Schluss ist die Chance einfach relativ klein, dass man glücklich und zufrieden wieder heimkommt.
Und warum macht man das mit dem Abhögeln? Vielleicht gerade am Anfang einmal, ist das, weil man einfach eben möglichst viel will sehen? Oder ist das, wenn man nicht mehr hingeht, heimkommt und der Erste, der Nachbar oder der Arbeitskollegin als Erstes fragt, ja, hast du das auch gesehen? Und wenn man dann muss sagen, oh nein, da bin ich nicht gesehen, dann hat man irgendwie schon verloren. Ja, also stellen wir das jetzt ein bisschen so vor, oder?
Ja, das ist vielleicht auch wieder der Digitalisierungseffekt, oder? Also man sagt ja, mit Social Media sind wir Matcher geworden. Also wir schauen immer, dass wir können eben gewisse Ziele erreichen und das abhökeln. Oder auch wie bei der Partnersuche, oder? Du kommst nicht mehr zufällig an jemanden und dann merkst du, okay, wir haben eine Überlappung von nur so und so viel Prozent. Du willst heute schon bei der Suche alles mögliche Risiko ausmerzen und genau da, wo du dir vorgenommen hast, willst du sehen. Aber ich sage, Ferien sollte ein undefiniertes Sehnsuchtsfeld sein. Du musst Freude haben, etwas zu erleben. Und wenn du natürlich alles durchplanst, dann passiert auch nichts mehr Unvorhergesehenes. Und über was erzählst du etwas? Wenn da irgendwie halt eben ein Rad über den Weg gelaufen ist, irgendetwas passiert ist. Und sei es nur heute Stau irgendwie im Gotthard oder was. Das bleibt dann. Den Rest hast du gerade wieder vergessen.
Oder das Hotel, das über Buch war, und hast keinen Platz gehabt, und müssen suchen. Das sind Sachen, die bleiben. Das heisst, perfekte Ferien können aber auch unterschiedlich sein, in der Wahrnehmung. Von der einen sind perfekte Ferien, wenn er wirklich alles abhögeln konnte, wenn alles geklappt hat. Und von der anderen sind perfekte Ferien, wenn er wirklich eben anders als im Alltag, einfach mal locker, nicht alles perfekt zum perfekt sein, oder?
Ja, genau. Es ist einfach die brutale Auswahl. Wenn du heute schaust, du hast dermassen viele Möglichkeiten, wenn du willst einen Flug buchen oder ein Hotel, dann kommt sofort, ja, du brauchst doch sicher noch ein Taxi oder du brauchst doch sicher noch ein Mietauto. Und dort findet dann übrigens, wenn du von dem bis dem buchst, buch doch gerade noch den Sportanlass oder den Kulturevent. Also du bist dann schon in einem Netzwerk hin, oder sagst, halt mal, ich will das ja eigentlich gar nicht. Und von dort sind wir natürlich eben mit dem Überfluss konfrontiert und haben vielleicht auch nicht mehr die Relaxedheit, die man vor dieser Zeit hatte. Oder Ferien ist eigentlich ein Produkt von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, wo wirklich unglaublich hergeschafft worden ist. Kinderarbeit, noch Ausbeutung und alles war. Erst gegen Ende 19. Jahrhundert hat man gemerkt, die Menschen brauchen soziale Sicherheit und dazu gehören auch regelmässige Ferien. Vorher, wer hat Ferien gemacht? Aristokratie. Was haben die gemacht? Die haben lange Ferien geplant. Die sind mit der Gutsche gekommen, oder? Wenn sie auf St. Moritz gegangen sind, die Engländer ins Palast, in den Monat geblieben oder noch länger. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, weder wenn du heute immer mehr Kurzzeitferien hast, noch rasch übers Wochenende in die Stadt gehst, noch rasch irgendwie, einfach, wie es gut erreichbar ist, dort noch rasch etwas reindrücken. Das ist eine andere Welt.
Aber das heisst, Ferien, so wie sie jetzt entstanden sind, für's, ich sage jetzt, für die breite Bevölkerung, oder nicht für ein paar Ausgewählte oder Auserwählte, ist quasi die körperliche Erholung gewesen. Also das ist eigentlich der Sinn.
Ja, ich glaube, sie sehr stark, aber wirklich mit dem Aspekt Auftanken. Ist so eine Metapher, musst du schauen, welche Metapher das Auftanken, regenerieren. Also sehr stark mit körperlichem Wohlbefinden zu tun, das ist eindeutig so.
Und dann haben wir ja noch nicht so viele Ferien gehabt. Das heisst, man hat auch noch nicht die Transportmittel. Das heisst, die Ferien hat man mehr eigentlich vor der Haustüre verbracht
ganz
als
genau.
So weiter weg.
Ganz genau. Also ich bin aus dem Thurgau ins Toggenburg Skifahren am Mittwochnachmittag, wenn wir schulfrei hatten. Wir sind in die Ferien gegangen. Eben einmal bist du ins Berner Oberland, dann ins Wallis, dann ins Bündnerland, schön schweizerisch. Viele sind auf Italien in die Ferien gegangen. Wenn du die Schweiz anschaust, Migros Hotelplan ist gegründet worden, damit der Deutschschweizer in die Sonnenstube günstig in die Ferien gehen kann, ins Tessin. Also war sehr in der Nähe gewesen. Und heute sieht man eher den Gegentrend. Die Leute haben fälschlicherweise Marotten. Je weiter etwas weg ist, desto besser. Das ist ja immer so. Du kommst in eine Stadt, die weit weg ist, ja, die ist sicher viel besser als die Nachbarstadt.
Und warum ist das so?
Ja, das ist einfach das Gefühl, bei uns zu Hause ist es schlecht. Also musst du weit vorgehen. Und je weiter, desto besser. Und zum Nachbarn gehst du schon gar nicht, dann gehst du lieber ein bisschen weiter weg. Mhm. Also eben, das sind so eingespielte Muster. Wobei, ich glaube, das hat sich heute differenziert, sehr stark auch durch den Billigtourismus. Oder wenn du schaust, heute, wie billig du kannst in der Weltgeschichte immer noch rumfliegen, trotz Klimawandel und all diesen Erderwärmungsthemen. Eigentlich ist das Pricing noch nicht wirklich gut. Die Leute gehen, reisen wieder wie wahnsinnig.
Also mehr wie vor Corona. Man hat ja da gesagt, ja, kommt das echt wieder. Und die Erkenntnis ist viel mehr als vorher.
Ja, es hat alles sehr schnell wieder aufgeholt. Man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Es gibt typische Städtetouristen, also Leute, die einfach gerne in die grossen Städte gehen. Heute sehe ich schon, Tokio ist wieder völlig in geworden. Business ist klar, Singapur hat enorm profitiert jetzt auch von Hongkong. Städte sind sehr in, dann aber auch Küsten. Europa, würde ich sagen, hat die schönsten Küsten, wo du am meisten kannst unterschiedliche Erlebnisse haben. Sonst gehst du an Küsten wegen Baden. Und dann der Alpinitourismus, wo du sehr stark an Berge hast. Und ich glaube, der Alpinitourismus, wenn du die Relief anschaust, von Monaco bis Wien, das ist wunderschön, mit dem Flieger drüber fliegst, unglaublich. Ich glaube, da liegt noch extrem viel Potenzial.
Und die Schweiz ist ja eine Feriendestination, nicht nur von uns selber, sondern auch vom Ausland. Und das hängt mit der alpinen Geschichte zusammen, oder weil das Land einfach sonst einfach noch sehr viel zu bieten hat, oder... Also, wie ist das historisch?
Ja, ich glaube, der alpine Tourismus siehst du, ist bei uns schon einzigartig, auch mit was du alles kannst erleben, sehr unterschiedlich. Eben nur schon, wenn du jetzt schaust, Österreich, Schweiz, dann Frankreich, Italien, finde ich, ist wunderbar und hat auch trotz, denke ich jetzt, Erderwärmung auch in den nächsten Jahren noch weitere Potenzial. Vielleicht auch kein Zufall, dass jetzt die grossen amerikanischen Investoren kommen, Grand Montana oder Andermatt. Oder das bringt nochmal natürlich dann Kommerzialisierung auf ganz ein anderes Niveau. Skalierung, Volumen, wie du bis jetzt bei uns, wo alles sehr kleinteilig ist, noch nie gesehen hast. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage.
Und wie ist eigentlich das Ferienverhalten, so, wenn man das global anschaut, in den verschiedenen Ländern, gibt es da grosse Unterschiede? Oder...
Ja,
also, total. Also wenn ich die asiatischen Ströme in Luzern oder irgendjemand anschaue oder in Zermatt oder so irgendjemand, dann habe ich das Gefühl, die verhalten sich nicht anders wie wir selber wahrscheinlich, wenn wir mit einem Gar, für die, die mit dem Gar unterwegs sind,
also, wir Schweizer sind sicherlich im Kern sehr individualistisch. Mhm. Ich habe einmal so ein Urerlebnis gehabt, ein Kollege von mir, ein Südafrikaner, der Rob Rosin, der hat Nandos gegründet, die grosse Chicken-Kette. Und ich das erste Mal getroffen habe in London, so machen wir ab zum Lunch. Und dann ist da sein Vater noch dabei gewesen und von seiner Partnerin noch irgendwie Großmutter noch Enkelkind und so. Und dann hat er gesagt, we are South Africans, we travel in tribe. Und ich bin natürlich allein gewesen, höflich jetzt wieder mit mir Business, weiss Teufel was besprechen, we travel in tribes. Oder auch wenn du die arabische Welt anschaust oder Bürgerstock, they travel in tribes. Und es bringt natürlich ganz eine andere Dynamik. Mhm. Die Chinesen, glaube ich, am Anfang, Massentourismus, die werden sich aber individualisieren. Aber es ist sehr stark als Kulturphänomen, ja.
Und wer wie viele Ferien hat, das ist ja auch sehr unterschiedlich, oder? Also geregelt auf der Welt. Also wir haben relativ viele Ferien, glaube ich, im Verhältnis. Oder?
Wir haben, ja klar, die Amerikaner nehmen ja am wenigsten, häufig nur eine Woche. Aber wenn sie dann wirklich Ferien machen, dann lassen sie deutsch gesagt die Sau raus. Und dann ist es cool, wenn du Kellner bist oder so, die geben dann auch schön Trinkgeld. Ich habe einmal, als ich für Disney geschafft habe, das Boarding erlebt von den Disney Cruise. Michael, du hast Familie gesehen mit ihren zwei Kindern, mit Tränen in den Augen, wo der Mickey Mouse rausgekommen ist. Dann hast du mit diesen Leuten geredet. Die haben 5 Jahre, 10 Jahre gespart, damit sie sich das leisten können. Bezüglich dem Einkommen und Vermögen, die sie haben, ist das Life-Staging.
Das heisst, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vorlaufen, die Ferien nicht mehr so zu geniessen, oder? Weil wir einfach fast alles uns erlauben
können. Ja, wir können uns als Schweizer schon sehr viel erlauben. Wir sind im Verhältnis sicher sehr reich. Aber wir geben dann gleich auch nicht so extrem für etwas Geld aus. Also gerade wenn du jetzt Cruise-Ship nimmst, wenn du die Ritz-Carlton Yacht-Collection nimmst, du siehst vor allem über Luxus, wie du viel mehr Milliardär hast, global. Vor allem Länder, wo du dich musst fragen, wie die zu Geld gekommen sind. Aber das ist klar, für die ist natürlich der Überluxus, hyperpersonalisiert, ist extrem attraktiv. Wo du dann pro Nacht irgendwie 4.000-5.000 zahlst, Dollar. Und wenn du ins Restaurant gehst, wenn du schaust, wie beim Flugzeug, jede Dienstleistung extra, der schönste Tisch im Restaurant mit Seesicht, super, Meeresblick, zahlst du auf nochmal 500 zusätzlich für den Tisch. Das kommt bei uns auch immer mehr, so Sachen, dass du alles durchökonomisierst. Und der Tourismus ist sicher eigentlich auch wenn du bei den amerikanischen Investoren schaust, du tust alles durchökonomisieren und das zusätzliche Dienstleistung belasten.
Sagen wir mal, man hat perfekte Ferien gehabt, oder schöne Ferien. Sagen wir mal, schöne Ferien, kommt zurück, dann ist man produktiver, dann ist man kreativer. Ist denn alles anders als vorher? Dank den, ich sage jetzt 2 oder 3 Wochen.
Ja. Ich glaube, gute Ferien sind die, wo du 2, 3 Erinnerungen hast, die du mit dir trägst. Also, die du immer wieder erzählst. Also, wenn du siehst, heute die grössten Sehnsuchtsfelder der Menschen sind ja Begegnungen, die du nie mehr vergisst. Komm jetzt nochmal mit dem Hyperluxus, mit der Hyperpersonalisierung. Da, wo dort die sehr reichen Menschen, die ja trotz allem sehr einsam sind, sich am liebsten wünschen, ist, dass du am Abend neben jemandem sitzt, wo du nie mehr vergisst. Zum Beispiel Bruno Guccinelli, italienischer Modestar, der hat, als er letztes Jahr 70 geworden ist, hat er seine besten Retail-Kunden zu sich auf Italien eingeladen für eine Party. Das wirst du nie mehr vergessen. Also eine Begegnung, wo du einen Menschen kennenlernst, wo eine Kapelle erklärt, wo du eine Beziehung hast, wo du merkst, der kann dir etwas mitgeben, wo du sonst nicht überkommst, ist doch immer noch etwas vom Wichtigsten. Und ich kann nur es abhaken. Wenn du 50 Kapellen anschaust, hast du am Schluss 9 gesehen. Aber wenn du 2 oder 3 Kapellen anschaust, Geschichte verstehst, dann kommt das Ganze plötzlich Sinn über. Weißt, heute laufen die Leute mit den Geräten bei der Mona Lisa vorbei und haben ja keine Ahnung von nichts. Aber ich glaube, dadurch bist du, wenn du minime historische Kenntnisse hast, bist einfach privilegiert, weil du kannst dann auch den Wert von einer Begegnung besser einschätzen, weder wenn du nur 2, 3 Schlagwörter hast.
Und da haben wir ja einen anderen Bezug, vielleicht als Europäer, gerade so Geschichte ja, oder so.
Ja klar, das ist auch meine Frage. Also, wir gehen ja in eine sehr geschichtslose Welt rein. Und ich denke, Saudi-Arabien zum Beispiel ist voll von Geschichte, aber die ist sehr brutal. Dubai, warum ist Dubai für viele reiche Leute attraktiv? Weil dort kannst du annehmen, wenn du Geld hast. Du kommst transaktional alles über, was du kommst. Du musst dich einfach an gewisse Regeln halten. Und das, glaube ich, wird niemals eine historische Dimension haben. Weil du kaufst einfach die teuersten Architekten ein. häufig Europäer und Amerikaner. Du musst den Louvre nochmal nachbauen, oder Abu Dhabi, Dubai und so. Und das, glaube ich, langt langfristig für die Sehnsuchtsfelder der Menschen nicht. Ich habe sehr viel mich mit dem Thema Nostalgie beschäftigt in den letzten paar Monaten. Und da siehst du, es gibt eigentlich schon in der ganzen Welt seit der Renaissance gibt es so etwas wie eine räumliche Nostalgie. Also die Menschen haben dann wieder das Gefühl, so wie bei uns Bündner, wenn sie pensioniert sind, gehen sie wieder ins Bündnerland zurück. Mhm. Eine räumliche Nostalgie. Aber erst mit der Industrialisierung kommt die zeitliche Nostalgie. Also die Menschen, ich kann nichts mehr festhalten. Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Händen. Mhm. Und du kommst das Gefühl über, Nostalgie wird zeitlich. Darum haben wir ja auch in der Musik zum Beispiel die Revivals von den 60er Jahren, von den 70er Jahren.
Oder der Mode auch. Oder so,
in der Mode. Vintage wird immer wichtiger. Oder wie du kannst dann sagen, ja, halt mal die Louis Vuitton-Tasche, die kommt wirklich aus den 60er, 70er Jahren.
Und für das Ganze sich zu erinnern und so. Früher hat man die Alben gemacht, also man hat gefotet, die Alben gemacht, die ganze Verwandtschaft noch eingeladen, dann hat man Fotoalben gehabt. Heute wird einfach geknipst wie die Wahnsinnigen, weil es kostet ja nichts mehr, oder? Jetzt kann man muss ja nicht noch etwas entwickeln lassen, wie früher noch, wenn man noch Filme entwickeln lassen, das kostet hat, oder? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, ich will gar keine Fotos von meinen Ferien und so, sondern ich will mich nur erinnern. Und zwar, eben, ja. Im Kopf erinnern. Und dann gibt es die anderen, die quasi sagen, nein, ich fotole mehr oder weniger alles durch und stellen alles auf eine private Homepage und alle Weltzelt davon oder auf Instagram etc.
Ja, genau.
Was ist da der Ansatz? Also, da gibt's so
ja, ich glaube, Michael, der Peak ist gekommen, der Switch, nicht der Peak, der Switch ist gekommen zwischen erst einmal mit Social Media ab 2007, Facebook, nachher hat die Instagram dann gekauft, damit Twitter die nicht kauft, nur aus dem Grund, Klammer zu. Dann ist zwischen 10 und 11 die doppelseitige iPhone-Kamera gekommen. Also dann hast du angefangen mit Kurzvideos. Und dann hast du die ganze Weltgeschichte in die Fotos verschickt. Und dann hast du überall gezeigt, ah, dort bin ich noch gewesen, dort bin ich noch gewesen. Und dann haben die Leute einen Wettbewerb gehabt und dann hast du wirklich jeden Scheissdreck aufgenommen und sofort verschickt, um zu zeigen, wie gut es dir geht. Obwohl du eigentlich unglücklich warst. Und du hast Leute, du hast heute Private, die mittlerweile nicht nur Gigabytes, sondern Terabytes von Videos und von Fotos haben. Also, du willst alles wieder Bindestrich holen. Also, nicht mehr dürfen gehen. Oder? Also, irgendwie, wie alles, was irgendwo, es darf nicht mehr sterben. Und ich glaube, dann bist du nicht mehr ein Mensch. Es hat ein amerikanischer Philosoph, der Tanner, hat ein schönes Buch geschrieben, Forever Rising. Also wie du heute eigentlich alles willst anhalten. Und darum auch die Sehnsucht. Es ist keine Sehnsucht, irgendwie der Wahn. Du sollst nicht mehr sterben. Oder also alle reichen Amerikaner investieren ja irgendwie die Möglichkeit, dass du nicht nur nicht mehr stirbst, sondern Reverse Aging, dass du sogar jünger bist. Mhm. Ich meine, das kann nur ein krankes Hirn in sich ausdenken. Der Mensch lebt, indem er irgendwann stirbt. Stell dir mal vor, du wirst immer 120 sein. Stell dir mal vor, du wirst nie mehr einen Sommer haben, wo du nicht wieder kannst sagen, ja, der nächste Sommer kommt ja sowieso wieder. Mhm. Woher beziehst du denn den Sinn vom Ganzen? Und ich glaube, das Forever Rising ist auch einfach aus dem Unglück raus und der Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben bei sehr vielen Leuten, die schon alles haben.
Und das zeigt sich dann auch in der Ferien. Was sich auch in der Ferien zeigt, man hat es vorhin gesagt, individual oder Masse, wo ich auch wieder staune. Also da gehst du noch jemanden an, das geht dir wahrscheinlich auch so, und dann beispielsweise die oder Kollegen erzählen, hey, ich bin auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen oder so. Und da sind ja Tausende von Leuten, oder? Das ist wirklich Massentourismus pur. Was ist dort, also ich weiß das überhaupt nicht, ich sage, ist das wertfrei, oder? Aber was sind da, oder wer sagt, das sind jetzt tolle Ferien, wenn ich da mit Tausenden von anderen auf so einem Schiff bin?
Ja, die Frage ist auch da natürlich, wer setzt den Informationsfluss? David Bowie hat einmal gesagt, der gewinnt, wer am Schluss noch den Informationsstuss, den Informationsfluss kann steuern. Also es geht nicht mehr darum, es gibt ja keine Trends mehr, hat er gesagt, in der Musik, sondern eigentlich bist du seit spätestens in der elektronischen Musik, Rave und Hip-Hop, ist der Mensch Teil vom Erlebnis. Das heisst, du gehst immer dort an, wo der Informationsfluss angeht. Und deine Meinung ist wichtig, also darum ist Booking und ganze TripAdvisor wichtig geworden. das steuert dich in etwas rein. Und darum sind auch gewisse Städte oder Barcelona, Amsterdam voll von Overtourism. Und du musst das...
Das heisst, dort, wo alle hingehen, das muss gut sein, so blöd.
Genau, genau. Und du musst dann einfach schlau sein. Amsterdam ist ja sehr schlau. Weißt du, wie sie es gemacht haben? Die haben es einfach immer vor Ort auch noch als Amsterdam bezeichnet. Mhm. Das heisst, die Leute, wenn du ein Hotel buchst, bist du irgendwo Amsterdam. In der Pampas raus, aber bist dann gleich noch in Amsterdam. Das heisst, du musst dir irgendwie zu helfen wissen. Oder Dänemark macht das relativ gut mit Kopenhagen. Also du musst dich irgendwie wehren, wie sonst die Locals versaufen. Oder? Also wenn du permanent nur noch Touris hast, obwohl es ökonomisch ja durchaus sinnvoll ist. Und ich glaube, die Grundfrage ist schon, jetzt auch für den alpinen Raum, wie viele Touristen brauchst denn du überhaupt?
Also wie viel verdreht, wie viel brauchst du?
Wie viel brauchst du? Ich habe vor vielen Jahren, bin ich mal beim Grossglockner in Österreich, also der höchste Berg, ist einmal eingeladen worden. Und die haben ja eigentlich dort fast keine Infrastruktur. Und dann haben die gesagt, ja, wir hätten Investoren, sollen wir jetzt da riesige Anlagen bauen? Dann habe ich am Schluss mich zurückgelassen und gesagt, wartet doch einfach noch 10 Jahre oder 20 Jahre, der Wert wird steigen, weil die Menschen werden nach Europa kommen.
Das heisst, dort ist für gewisse Menschen dann weniger mehr, oder? Die suchen ja das dann bewusst, oder? Die wollen eben nicht da, wo die ganze
Masse... Ja, genau. Also eben, du kannst ja nicht, wenn du jetzt musst anstehen, oder wie zum Beispiel im Eiffelturm, du musst anstehen und die Preise gehen einfach rauf, oder? Klar, oder? Jetzt kommt Dynamic Pricing immer mehr. Mache ich das denn noch mit? Oder muss ich irgendwie schauen, irgendwie im Januar dort, irgendwie zwischen dem 17. und dem 18. komme ich dann gerade rauf und weiss der Teufel was.
Was mir auch sagt, ist ja, Reisen bildet. Das sagt man, das hat man schon vor langer Zeit schon gesagt. Und das Zweite ist auch, das bringt Kulturen näher. Oder das hilft uns, Verständnis für andere Kulturen zu entwickeln oder zu verbessern. Aber das ist ja nur dann der Fall eigentlich, wenn ich jetzt dir auch jetzt zugelassen habe in den letzten Minuten, wenn du auf das einlässt, oder? Wenn du nicht einfach nur mehr hingehst und sagst, ich will jetzt einfach nur schauen und gehe wieder heim.
Ja, die Frage ist schon, was du willst. Oder wenn wir früher noch ein Tourismusstudium gemacht haben, oder jetzt, wenn du einfach nur willst, ans Meer gehen, das ist nicht abwertend gesagt, aber du hast einfach einen Typ, der will 4S, der will Sonne, Sex, Sangria und Surgery. Dann ist die Welt in Ordnung. Ist völlig okay. Hingegen, wenn du jetzt, sagen wir, willst nach Rom gehen, kannst ja du nichts erleben, wenn du keine Ahnung hast. Die ganze katholische Kirche in Italien hat 70% glaub, vom Welterbe UNESCO und wissen nicht so genau, was mit dem sollen anfangen. Aber da liegt ein Schatz brach. Oder wenn du schaust, die Stärke von Italien, das wird der Tourismus bleiben, das wird die Landwirtschaft bleiben, auch wenn es jetzt heute mit Klimawandel schwieriger wird. Also wir haben die schönsten Küsten, wir haben die schönsten Städte mit unglaublich vielen Geschichten. Und alle diese Geschichten, die kannst du natürlich auch wieder zu Stories machen, die kannst du wieder vermarkten.
Und Ferien, wo man sagt, ja, ohne Handy. Nichts Digitales, also wirklich so eine Detox-Woche, das hören wir immer wieder zwei Wochen. Ist das einfach so, das macht durchaus Sinn, wenn man das bewusst macht, oder ist das einfach auch eine Modeerscheinung, eine Zeiterscheinung? Und
ja, ich glaube schon, dass die Sehnsucht nach Detox sehr gross ist. Genauso wie bei vielen Jungen, die Sehnsucht, ohne Social Media zu leben, die nimmt zu. Aber das ist eine paradoxe Entwicklung, weil du gibst nur all deine Accounts frei, wenn es alle anderen auch machen. Weil sonst hast du immer das Gefühl, ich verpasse etwas. Und genauso ist es mit dem Detox. Also wenn du natürlich
alleine bist, als Einziger das machst quasi, ja.
Dann bist du abgeschlossen vom Strom von den anderen. Mhm. Machst du das dann? Ich glaube, das braucht enorm viel Willensstärke. Aber wenn ich jetzt sehe bei meinen Kollegen, die im Tech-Bereich wirklich bei den Top-Firmen sind, für die ist das selbstverständlich. Ich bin schon vor 12 Jahren mal in New York mit dem Medienchef von Google auftreten. Für die ist das klar gewesen, am Wochenende. Keine E-Mail, seine Kinder, Social Media, so Zeugs, kommt nicht in die Tüte. Also ist auch eine Frage von der Einstellung, habe ich Disziplin, das zu machen oder nicht? Mhm. Es ist einfach brutal bequem. Und die Bequemlichkeit ist natürlich addiktiv. Also die ist natürlich so stark, dass sie auch süchtig macht.
Dann für so ein letztes Thema, also Ferien buchen, oder? Also früher haben wir noch in eine Reisebüro, das ist extrem schwierig, ohne Reisebüro die Ferien, vielleicht nicht gerade, wenn man ins Bündnerland geht, aber wenn man doch weiter weg geht, zu planen, oder alles durchzubuchen. Heute ist das ganz einfach. Wird das Reisebüro noch geben in ein paar Jahren? Oder was ist die Prognose?
Ja gut, du hast immer gesagt, das Reisebüro ist tot. Aber ich glaube, du wirst immer ein Segment haben. Ich würde nicht sagen, wie gross, wenn wir da nicht auf den Test rauslassen, aber du wirst immer Leute haben, die eben gleich lieber einen Profi-Ratschlag haben. Also sobald es wirklich, sagen wir, eine komplexere Individualreise ist.
Weil es einfach zu viel Zeit braucht, dann auch die Zeit,
weil es kompliziert ist. Oder du verlierst sie dann im Netz. Oder? Ich habe es ein bisschen angetönt, oder? Wenn ich jetzt zum Flug buche, dann kommt Taxi, dann kommt noch, eben dort kannst du noch ein Kulturevent, dort noch ein Sportevent und so. Und, aber du verlierst dermassen viel Zeit, dass ich dann sage, okay, ich habe dort einen Insider vor Ort, ich weiss genau, mein Travel Agent, der kennt alle Restaurants, da kann man das auch schon buchen und so. Und, ich glaube, das Segment wird es immer geben.
Dass du das ein bisschen abgeben kannst. Ja. Also Qualität vor allem so einkaufst.
Ja, absolut.
Wie schaltest du euch am besten ab in den Ferien?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das Handy auch weg?
Das schaffe ich nicht so lange. weil ich lese eben dann gleich wieder sehr viel. Oder ich lese gerne Bücher. Und dann kommst irgendwie kommt da etwas in den Sinn und du sagst, okay, das habe ich dort gelesen, auf Bloomberg, irgendwas und so, und dann gehst du es checken. Und dann bist du da voll drin. Also es braucht viel Disziplin. Und ich stand auch immer noch etwas, sogar in der Nacht auf, wenn ich irgendwie etwas habe, und dann schreibe ich 5 Seiten.
Mhm. Und bist du jemand, wo du theoretisch am Strand könnt liegen den ganzen Tag?
Ja, nein, das kann ich nicht. Also wenn ich mich bewegen kann schon, aber am Strand eine Stunde, ja. Mhm. 2 Stunden, ja. Und vielleicht unter dem Schirm noch und irgendwie etwas lesen, ja.
Aber das heisst, du musst in Bewegung sein? Oder
ja, ich bin eher in der Ferien der Bewegungsmensch, wo aber nicht weißt, Leistungssport, ja. Sondern einfach relax. Ja. Aber ich schnell laufe, relax.
Und wie gut erinnerst du dich noch an Ferien zurück selber? Also, was
ja, meistens schon Leute, die du dann triffst und Erlebnisse, die du hast, das bleibt dann schon. Oder auch der Genuss von der Küste oder letztes Jahr Bretagne, Normandie.
Was sind die schönsten Ferien, die du je gehabt hast?
Das ist eine gute Frage. Ja, sind dann vielleicht auch Sachen, die du nicht erwartest, die dann eintreten. Du triffst auf einmal jemanden. Das Lustigste, irgendwo in einem Hotel in Tokio, nicht gewusst, ein Kollege von mir, der auch ein globales Referat macht, Australier, triffst du oberst im Park Hyatt in Tokio beim Frühstück. Ich meine, wie gross ist die Chance? Dann musst du sagen, what the hell is going on? Ist das Zufall oder nicht? Und dann fängst du an zu sinieren.
Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz schöne Sommerzeit, schöne Ferien, genieße es, beweg dich. Und dann freue ich mich, wenn du wieder zurück bist für den nächsten Podcast nach der Sommerferien. Merci vielmals, David Bossart.